Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Okay, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ne? Aber es waren wirklich sehr, sehr viele. Auf Twitter hat, glaube ich, wirklich jeder einen Witz darüber gemacht. Das hier ist tatsächlich einer meiner Favorites von Mario Sixtus. Der ist Journalist, bloggt übers Internet unter anderem. Und er hat geschrieben, in meinem Alter ist Aufstehen immer eine Sammlungsbewegung. Und das Allerbeste daran ist, der Twitter-Account von Aufstehen, der hat das auch noch geliked. Also Humor haben sie schon mal. Seit heute ist die linke Sammelbewegung ja am Start. Aufstehen heißt sie. Und unser Korrespondent in Berlin, Falk Steiner, der gibt jetzt schon mal eine kurze Einschätzung dazu.
Schlecht ist die Idee sicherlich nicht, dass man mehr zuhören möchte und weniger sozusagen in der Zentrale verhandeln will. Ob das tatsächlich auch in dieser Bewegung so funktioniert, kann ich mir irgendwie auch sehr schwer vorstellen mit so einer starken Persönlichkeit an der Spitze wie eben Sarah Wagenknecht und einem Oskar Lafontaine, der jetzt auch nicht gerade als Basisdemokrat bekannt war.
Ausführlicher wird es dann gleich. Was die Ziele sind von Aufstehen, was jetzt schon kritisiert wird, werdet ihr alles erfahren im frischen Podcast vom Update am 4. September. Google ist auch ein Thema. Google kennt uns sehr gut. Nur ob wir Google auch so gut kennen wie Google uns, das ist wohl eher nicht der Fall. Heute vor 20 Jahren ist Google als Suchmaschine an den Start gegangen.
Okay, Google, spiele Randy Newman.
Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen.
Das ist unser Reporter Christian Schmidt in einem sehr, sehr emotionalen Moment. Seine Google-Beziehung hat er nämlich mal für uns analysiert. Also ihr könnt euch schon denken, es ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Es ist wahnsinnig schön, intensiv, aber auch eben manchmal wahnsinnig anstrengend. Die Detailanalyse folgt gleich. Außerdem wollen wir wissen, was denn jetzt eigentlich wichtig ist, damit dieses positive Signal gegen Fremdenhass und Rassismus, das gestern Abend vom Wir sind mehr Konzert in Chemnitz ausgegangen ist, damit das nicht einfach so verpufft. Andreas Zick, der ist Gewalt- und Konfliktforscher, der sagt, Konzerte schaden auf jeden Fall nicht. Das bitte weitermachen, denn Kultur verbindet. Davon ist er überzeugt. Und auch er wird euch dazu noch gleich etwas mehr erzählen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Was wir nicht wollen, sind muffige Hinterzimmerdebatten. Die gibt es vielerorts und ich glaube, da haben die Leute kein Interesse. Was wir aber sehr wohl wollen, sind Aktionen.
Wir hoffen, dass wir ein Klima erzeugen können, das dazu beiträgt, dass die Parteien gar nicht mehr anders können, als sich den Fragen wieder zuzuwenden, die sie in den letzten Jahren vernachlässigt haben.
Und damit aufzuhören, dass Parteien die natürliche Nähe zueinander haben, wie SPD, Grüne und Linke, sich auch öffentlich jeden Tag wieder das Leben schwer machen, aufeinander schimpfen, die SPD auf die Grünen, die Linken auf die SPD und so weiter.
Wir haben das Gefühl, auf den eingefahrenen Gleisen bekommen wir dieses Land und die Politik in diesem Land nicht mehr in eine soziale Richtung verändert. Deswegen braucht es einen neuen Aufbruch.
Aufstehen, so heißt die neue Bewegung, die es ab heute hochoffiziell gibt. Und was diese Bewegung rund um Sarah Wagenknecht will, dazu gab es heute eine Pressekonferenz in Berlin. Die hat unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, Falk Steiner, verfolgt. Ich habe mit ihm drüber gesprochen und wollte erstmal von ihm wissen, Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, das sind ganz bestimmt die bekanntesten Vertreter aus der Politik, die da mitmachen. Wer ist denn sonst noch dabei?
Naja, wen man kennen kann, wenn man sich für politische Geschichte interessiert, ist Ludger Vollmer. Der war immerhin von 1991 bis 1994 mal Vorsitzender der Grünen. Der war auch ein grünes Urgestein, hat diese ganze Partei mitgegründet. Also da muss man sagen, den könnte man noch kennen. Bei allen anderen wird es eigentlich schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ein bisschen tiefer im politischen Geschäft unterwegs sein oder eben auch im künstlerischen Bereich. Da gibt es zum Beispiel den Berliner Dramaturgen Bernd Stegemann. Der spielt eine wesentliche Rolle jetzt beim Aufbau dieser Bewegung. Dort sehr intensiv dabei. Ansonsten würde ich sagen, sind das jetzt alles nicht Leute, die man zwangsläufig kennen muss. Viele so, ich sag mal, halb Prominente.
Wir haben ja eben schon gehört, Sarah Wagenknecht hat ein bisschen erklärt, was sie denn eigentlich möchte mit dieser Aufstehenbewegung. Also sie möchte zum Beispiel, so hat sie es eben formuliert, Aktionen. Ist sie dir eigentlich heute ein bisschen konkreter geworden? Hat sie das mal erklärt? Was meint sie denn damit?
Naja, also Aufstehen, das ist zum einen eine Online-Plattform, wo sich Leute dafür registrieren können, dass sie irgendwie mitmachen. Das ist der eine Teil, aber dann soll da drin diskutiert werden, sollen dann Positionen bestimmt werden. Was heißt denn das eigentlich aus Sicht von Aufstehen? Aber dann soll es eben auch diese realen Kampagnen geben, wo man auf die Straße geht, um für oder gegen etwas zu demonstrieren. So richtig ganz konkret wurde es dann heute allerdings auch nicht, muss man sagen. Es ist vollkommen unklar eigentlich, was das genau heißt, in welcher Form die Leute sich jetzt dran beteiligen oder nicht beteiligen. Es erinnert mich dann eher so an Kampagnenplattformen so ein bisschen, wo man dann einen Aufruf hat und dann vielleicht noch, sagen wir mal, vorgedruckte Demoschilder oder ähnliches, mit denen man dann auf die Straße gehen kann und für oder gegen etwas demonstriert. Also so ein bisschen, ich sag mal, Campact oder Change.org oder ähnliches. Also ein bisschen in die Richtung scheint mir das zu gehen.
Der Vorwurf, der Sarah Wagenknecht ja gemacht wird, der dieser Bewegung gemacht wird, auch eben von Wagenknechts eigener Partei, also von Die Linke, das ist ja der Vorwurf, dass man Sympathiepunkte sammeln will, und zwar am rechten Rand, um Wähler zurückzugewinnen, die Linke eben an die AfD verloren hat. Wo wäre denn da tatsächlich eine Schnittmenge? Siehst du die?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die momentan zumindest aus Protest eben zum Beispiel ihre Stimme der AfD geben, die in erster Linie sagen, ich bin sozial, wirtschaftlich benachteiligt, enttäuscht und eigentlich, ja, ist das die einzige Partei, bei der ich das irgendwie zum Ausdruck bringen kann, und deswegen ist es jetzt tatsächlich Aufstehen, so will es zumindest Sarah Wagenknecht verstanden wissen, eine Alternative als Angebot, dass man sagt, wir hören euch zu, ihr kommt zu uns, ihr sagt uns, was euch bedrückt, wo der Schuh drückt, und dann versuchen wir das Ganze in politische Forderungen zu übersetzen und damit Druck auszuüben auf eben die eher linkeren Parteien, also eben auf Grüne, auf SPD und eben auch auf die Linkspartei. Und das ist eigentlich so die Idee dahinter, ob das Ganze so funktionieren kann, wie das auf dem Papier jetzt vielleicht gedacht ist. Ich weiß das nicht, ich kann das nicht einschätzen. Ich muss sagen, ich muss mir das einfach anschauen, und das werden erst die nächsten Monate zeigen, ob das so in der Form wirklich funktioniert. Schlecht ist die Idee sicherlich nicht, dass man mehr zuhören möchte und weniger sozusagen in der Zentrale verhandeln will. Ob das tatsächlich auch in dieser Bewegung so funktioniert, kann ich mir irgendwie auch sehr schwer vorstellen, mit so einer starken Persönlichkeit an der Spitze wie eben Sarah Wagenknecht und einem Oskar Lafontaine, der jetzt auch nicht gerade als Basisdemokrat bekannt war. Also das kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, aber da lasse ich mich gern von überzeugen.
Aber ich meine, das ist doch auch ein Problem, was diese Bewegung schon von Grund auf hat. Also ich meine, es ist eine linke Sammelbewegung, denen wäre es jetzt natürlich am liebsten, dass sich vielleicht eben auch Teile der SPD, der Grünen und der Linken anschließen. Aber genau bei diesen drei Parteien gibt es ja einfach auch Widerstand.
Das ist eins der Probleme, und was man heute schön sehen konnte, eben mit Ludger Vollmer einmal, mit Sarah Wagenknecht, auch mit Simone Lange, die nicht für die SPD da war, sondern die da war und in der SPD ist, die Oberbürgermeisterin von Flensburg, da konnte man sehr schön sehen, dass das eigentlich jetzt diejenigen waren, die in den eigenen Parteien definitiv nicht die Mehrheitsmeinung vertreten, sondern die sozusagen ein bisschen die Frustrierten innerhalb der eigenen Parteien sind, die aber thematisch sehr viel gemein haben. Also es geht denen ganz, ganz stark um eben soziale Fragen, um Verteilungsgerechtigkeit. Und das ist etwas, da haben sie einen Anknüpfungspunkt, und das ist auch das, was diejenigen dann als links verstehen. Das ist in Abgrenzung zu einem Liberalismus, auch einem gesellschaftlichen Liberalismus durchaus gedacht. Es geht sehr stark um Wohlfahrt, es geht sehr, sehr stark darum, dass es den Leuten besser gehen soll, und zwar vor allem den Leuten, denen es schlecht geht. Das ist etwas, was sozusagen politisch klassisch links ist, was wir eigentlich aber in den letzten Jahrzehnten selten so klar gehört haben. Und wenn wir es gehört haben, dann war es am Ende an der Urne meistens nicht so erfolgreich. Also dann, wenn gewählt wurde, gab es dann selten sehr, sehr viele Prozente dafür. Also insofern, ich weiß noch nicht, ob das richtig trägt.
Heute ist die linke Sammlungsbewegung Aufstehen offiziell an den Start gegangen mit Pressekonferenz. Genaue Positionen müssen offenbar noch bestimmt werden, und bisher ist auch noch nicht klar, in welcher Form sich die Menschen dann tatsächlich an dieser Bewegung beteiligen können. Einschätzung dazu von unserem Korrespondenten in Berlin, Falk Steiner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es fühlt sich ja fast an wie seit immer, ne? Also es sind erst 20 Jahre oder schon 20 Jahre. Also 20 Jahre, so lange gibt's Google mittlerweile. Heute vor 20 Jahren als Suchmaschine abgehoben und als Datensammelmaschine dann gelandet. Denn einfach nur Menschen oder Dinge im Netz googeln, also suchen lassen, darauf wollte sich der Konzern nicht beschränken. Es gibt natürlich, das wisst ihr auch, zig Google-Anwendungen, die man alle benutzen kann. Und damit weiß das Unternehmen natürlich sehr, sehr viel von uns. Und über manche, die Google gern und gut nutzen, und auch alle Anwendungen, die Google anbietet, sogar noch mehr. So wie über unseren Reporter Christian Schmidt.
Okay Google, wie alt bin ich?
Deine Stimme sagt mir alt genug, um mit mir zu sprechen.
Okay, Google, wie alt bin ich?
Ich weiß nicht, wie alt du bist.
So schlau wirkt Google im ersten Moment gar nicht. Und zugegebenermaßen ist es eine Hassliebe mit diesem Sprachassistenten.
Okay, Google, spiele Randy Newman.
Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen.
Fick dich.
Aber natürlich weiß Google ganz genau, wie alt ich bin, denn ich nutze sie alle, die Apps von Google. Google Mail, Google Maps, Google Docs, Google Drive, Google Assistant, Google Notizen, Google Kalender, Google Wallet, Google Fotos. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Selbst den Text, den ich hier gerade spreche, habe ich auf einem Google-Server geschrieben. Wenn Sie es richtig anstellen, da in Mountain View, Kalifornien, dann wissen Sie viel von mir.
Google weiß von uns extrem viel. Unsere Interessen, unsere Bewegungen, also wo wir es aufhalten, weiß Google mehr als unsere Mutter.
Sagt Alexander Ingelheim. Der Datenschutzexperte berät über sein Internetportal mit eben diesem Namen Unternehmen, wie sie das Internet sicherer nutzen können. Jede Google-App, die wir nutzen, sammelt Daten, wo wir sind, was wir shoppen, was wir machen.
Und daraus kann Google Cluster, Persönlichkeitscluster erstellen, in die wir dann sozusagen eingeordnet werden, ob wir es wollen oder nicht. Und so weiß Google eigentlich auf Knopfdruck, Person XY hat die und die Vorlieben, das Geschlecht, die sexuellen Vorlieben, die Religion, geht in die Restaurants. Also das ist beängstigend viel und da, wie gesagt, weiß Google oft mehr als unsere Eltern.
2009 habe ich meine erste Mail über Google geschrieben und mein erstes Google Doc erstellt. Ausgerechnet eine Linkliste mit Themen, die mich interessieren. Mittlerweile dürfte Google meine Interessen sehr genau kennen und das kann man nachgucken. Bei Google Preferences werden mir 8 DIN-A4 Seiten über mich ausgespuckt. Eine 8-Seiten-Liste mit bei mir beliebten Themenfeldern. Erwartungsgemäß sind die erstaunlich genau. Reist gerne, kauft einiges an Audio-Equipment. Mag Campingbusse, Kaffee, Kochen, japanisches Essen, Dokumentationen, Hunde, Indie-Music, Carsharing und noch weit über 100 mehr Attribute und Interessenfelder.
Okay Google, wo wohne ich?
Ich kann dir eine Wegbeschreibung geben.
All das hat sich der Algorithmus zusammengerechnet aus meinen Google-Suchanfragen, aus meinen Maps-Routenberechnungen, durch meine Bezahlungen über Google Wallet und.
Diese ganzen Daten, die speichern wir in unseren Cloud-Systemen, die weltweit die zuverlässigsten und sichersten sind. Wir überwachen die Cloud-Systeme auch ständig, um sicherzustellen, dass die Daten immer verfügbar sind.
Sagt die Firma in einem Werbespot. Google kennt uns sehr gut, aber ob wir Google kennen, das bezweifelt Datenschutzexperte Ingelheim.
Man kann sich die Daten, die Google über uns speichert, eigentlich so als Eisberg sehen. Ja. Es gibt etwas, da informiert Google drüber, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und dann gibt es einen ganzen Teil, wo man nicht weiß, wo die Daten gelandet sind, wie sie verarbeitet wurden, wie sie ausgewertet wurden. Eigentlich kann man gar nicht genau nachvollziehen, in welche Analysen und welche Profiling-Algorithmen, die dann eigentlich gesammelt und gespeichert wurden in dem ganzen Verlauf.
Zum Beispiel, wie Google verdammt nochmal darauf kommt, dass das hier genau mein Humor ist.
Okay, Google, erzähl mir einen Witz.
Klar, hier kommt ein Witz. Sagt eine Milch zur anderen, bist du auch so sauer wie ich?
Also ich find's witzig. Und manchmal ist es wie mit einem guten Freund. Andere finden das vielleicht gruselig. Ich erwische mich dabei, wie ich es ganz heimlich finde.
Okay, Google, spiele meine Lieblingsmusik.
In Ordnung, ich spiele Randy Newman ab.
Mir ist bewusst, dass ich diese schöne, kostenlose App-Welt bezahle. Mit meinen Daten. Google weiß, wo ich vor 10 Jahren war. Google weiß, welche Filme ich mag. Google weiß, was ich heute Morgen beim Drogeriemarkt eingekauft habe. Klarspüler übrigens. Das Ergebnis einer 20-jährigen Freundschaft.
Okay, Google, Happy Birthday.
Danke, die Zukunft sieht vielversprechend aus. Ich könnte nicht glücklicher sein.
Das hat sie heute übrigens wirklich gesagt. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig.
Google kennt uns sehr gut, nur ob wir Google auch so gut kennen, wohl eher nicht. Ne? Heute vor 20 Jahren ist Google als Startmaschine an den Start gegangen und unser Reporter Christian Schmidt hat seinen Google-Beziehungsstatus mal analysiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was jetzt ein Produktionsfehler, wie es aus Russland heißt, oder sogar absichtlich geplant. Auch diese steile These gibt es im Moment. Alexander Gerst, vergangene Woche hat er ja getwittert, dass er zusammen mit seiner Crew und der Bodenstation ein kleines Leck in der ISS verschließen konnte, also in der internationalen Raumstation. Und obwohl es nur 2 Millimeter groß gewesen ist, ist das natürlich nicht gut insgesamt für so eine Raumstation, weil der Druck dann eben abfällt. Jetzt wurde zuerst vermutet, das war vielleicht ein kleiner Meteorit, ja, der das so reingerissen haben könnte. Jetzt heißt es aber eben aus Russland, Produktionsfehler oder sogar Sabotage. Holen wir uns mal eine Einschätzung dazu von Michael Büker. Der ist Astrophysiker und beschäftigt sich schon etwas länger mit der Raumfahrt. Hallo Michael.
Hallo, guten Abend.
Michael, was weiß man denn bis jetzt darüber, was da schiefgelaufen ist?
Ja, die These vom Mikrometeoriteneinschlag war in dem Moment widerlegt, als sich herausgestellt hat, beziehungsweise als von russischer Seite zugegeben wurde, dass es sich um einen Produktionsfehler handelt, bei dem, so die offizielle Version, ein Arbeiter mit einem Bohrer ausgerutscht ist und versehentlich ein Loch in die Innenhülle dieses Soyuz-Moduls gemacht hat und dieses Loch dann mit einem Kleber verschlossen, der sich aber dann nach wenigen Monaten im All, die jetzt die Kapsel dort verbracht hat, gelöst hat. Der Klebepfropfen ist dann also rausgeflogen buchstäblich und der Druck konnte abfallen und dieses Leck wurde dann zunächst am Boden bemerkt und schließlich auch von Alexander Gerst gefunden bei einer systematischen Suche nach der Leckenstelle.
Aber ganz ehrlich, also ich meine, wenn es um eine Mission ins All geht, da wird doch, so stelle ich mir das zumindest vor, da wird doch alles zigfach gecheckt, dass eben auch ja alles passt und stimmt und eben kein Loch irgendwo ist. Hätte das nicht auffallen müssen?
Ja, das stimmt. Es wird gecheckt und es hätte auch auffallen können. Allerdings war das Loch wohl nicht nur verklebt, sondern auch noch unter einem Stück Stoff verborgen, das möglicherweise dorthin gehört oder möglicherweise auch gezielt platziert worden war von dem betreffenden Arbeiter, der übrigens, so auch Angaben von Roskosmos, bereits gefunden und diszipliniert worden sein soll. Aber dieser vorübergehende Klebepfropfen soll wohl gut genug gewesen sein, um auch einen Drucktest auf der Erde noch zu bestehen, sodass er dabei nicht gefunden wurde und dann eben erst nach einigen Wochen unter Weltraumbedingungen aufgegeben hat.
Das russische Raumfahrtunternehmen RKK Energia ist ja jetzt dafür verantwortlich, also für diese Produktion. Wie reagieren die denn?
Ja, es ist natürlich peinlich. Insgesamt wird sehr wenig darüber bekannt gegeben. Aber man muss sagen, dass es kein rein russisches Problem ist. Auch die amerikanische Raumfahrtagentur NASA hat schon 2-mal tödliche Probleme tatsächlich gehabt mit ihren Raumfahrzeugen, als 1986 die Raumfähre Challenger und 2003 die Raumfähre Columbia verunglückt sind. Auch da ließen sich die Probleme letztlich auf Nachlässigkeiten im Produktionsprozess zurückführen. Und die Raumfahrt ist, genauso wie die Luftfahrt auch, im Prinzip ein einziges langes Lernen aus Fehlern, bei dem Menschen lernen, damit umzugehen, dass sie selbst eigentlich nachlässig sind und sich mit Checklisten, Tests und allem drum und dran versuchen, davon abzuhalten, solche Fehler zu machen. Und das ist in diesem Fall eben mal wieder nicht gelungen.
Wie sind denn jetzt die Reaktionen, also eben zum Beispiel von Seiten der Amerikaner oder von der ISS-Besatzung?
Also von amerikanischer Seite hält man sich sehr bedeckt, beziehungsweise es gab eine leicht verwirrende Reaktion. Die NASA hat ein Video auf YouTube gepostet, in dem dann auch das bisher einzige bekannte Bild von diesem Loch enthalten war. Das Video ist allerdings nach kurzer Zeit wieder gelöscht worden und man fragt sich, was das für einen Hintergrund hat. Nun hat unglücklicherweise auch noch der Chef der russischen Roskosmos-Agentur, Dmitri Rogozin, angedeutet, man würde über Sabotage nachdenken, was ich für eine wilde Verschwörungstheorie halte, weil es für mich völlig unvorstellbar ist, dass ISS-Besatzung ihr eigenes Leben riskieren würde, um dort irgendetwas herbeizuführen oder irgendein Statement zu machen. Die Frage ist also, warum von diesem Roskosmos-Chef, der auch ein verteidigungspolitischer Hardliner ist, solche Theorien in die Welt gesetzt werden. Und da wird sich vielleicht in den nächsten Wochen noch einiges herausstellen.
Also das sagst du auf jeden Fall erstmal mit großer Vorsicht genießen, was der gesagt hat. Ist das denn jetzt letzten Endes eigentlich vielleicht auch nur alles halb so wild? Also weil diese Gefahr durch dieses 2 Millimeter große Loch am Ende vielleicht doch gar nicht so irre groß gewesen ist?
Tatsächlich hätte das Loch sogar noch mehrere Wochen unentdeckt bleiben können und die Luftvorräte an der ISS hätten gereicht. Aber man muss grundsätzlich Schäden an Raumfahrzeugen sehr, sehr ernst nehmen, weil, wie gesagt, das eine lange Geschichte von menschlichen Fehlern, Nachlässigkeiten und technischem Versagen ist, die immer sehr schnell tödlich sein können. Und deswegen ist es auch, finde ich, zentral, dass dort Zusammenarbeit und guter Informationsaustausch herrscht. Denn nur so kann Raumfahrt letztlich auch sicher gelingen.
Also das kleine Loch, das 2 Millimeter große Loch, das in der ISS gefunden und zum Glück auch wieder geflickt worden ist, war offenbar ein Produktionsfehler. Das Ganze passiert in Russland. Michael Büker hat uns nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum so ein kleines Loch eben auch ganz schön problematisch werden kann und eben auch, wie sowas passieren kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da habt ihr monatelang euren Urlaub geplant, Koffer gepackt, Blumen gegossen, den Hamster noch schnell unter den Teppich gekehrt und dann heißt es am Flughafen, sorry Leute, tut uns leid, Flug muss leider ausfallen, weil das Sicherheitspersonal streikt. Das ist einem Paar passiert vor 3 Jahren am Hamburger Flughafen. Die beiden wollten mit EasyJet nach Lanzarote fliegen. Dann gab es aber eben einen Streik, keinen Flug und das Paar wollte von EasyJet gerne das Geld zurückhaben. EasyJet wollte aber nicht zahlen und dann ging ein Gerichtsverfahren los bis zum Bundesgerichtshof. Und der hat eben heute in diesem Fall entschieden und das Urteil heißt, wenn ein Flug ausfällt, weil gestreikt wird, dann muss die Airline für eine Entschädigung aufkommen. Und das wollen wir uns gerne nochmal angucken, zusammen mit Kurt Schellenberg, der ist Luftfahrtexperte und kann uns sagen, was dieses Urteil denn jetzt eigentlich konkret bedeutet. Also wenn uns sowas passiert wie diesem Paar. Hallo Kurt.
Hallo Sonja, grüß dich.
Also dann lass uns doch mal gucken, was bedeutet dieses Urteil für mich? Ich bin am Flughafen, es wird gestreikt, mein Flug kann nicht stattfinden. Wann genau bekomme ich eine Entschädigung?
Ja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der Streik erstmal etwas ist, wofür die Airline möglicherweise nichts kann. Also außergewöhnliche Umstände, das sind die beiden Zauberworte. Aber man muss eben ganz genau hingucken, sowohl in der Rechtspflege als auch beim Fliegen. Hier waren ganz besondere Umstände, die einen fast so ein bisschen Kopfschütteln lassen über das Verhalten der Airline. Und zwar war ein Streik des Sicherheitspersonals angekündigt und es gab große Schlangen, aber es wurde abgefertigt bei der Sicherheitskontrolle. Wenig Passagiere kamen dadurch, aber immerhin ein Mini-Betrieb lief sozusagen. Und hier hatten 2 Fluggäste es geschafft, besonders frühzeitig am Flughafen zu sein, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, trotz Streik eines Großteils des Personals, aber eben nicht aller. Und diese haben sich dann zum Gate bewegt und sich da brav hingesetzt und auf ihren Flug gewartet und mussten dann feststellen, obwohl sie am Gate vorhanden waren, obwohl das Flugzeug auch da war, hat EasyJet dieses Flugzeug leer nach Lanzarote fliegen lassen, um dann den Rückflug planmäßig mit Passagieren durchführen zu können. Und das sind hier die Dinge, die man begucken muss, es hat ein Streik stattgefunden, ja, die Passagiere haben aber ordnungsgemäß den Weg zum Gate gefunden, waren pünktlich da, nur der Flug, der wurde abgesagt.
Das heißt, man muss wirklich immer ganz konkret auf den Einzelfall gucken und dann eben checken, haben da jetzt außergewöhnliche Umstände vorgelegen oder eben nicht. Dann lass uns vielleicht nochmal gucken nach anderen Gründen, wenn Flüge ausfallen. Also es kann ja auch technische Probleme geben oder der Flughafen ist einfach überlastet durch viel Flugverkehr, wenn jetzt ein Unwetter ist zum Beispiel. Wann kriege ich da eine Entschädigung?
Grundsätzlich muss ein Fall vorliegen, der für die Fluggesellschaft nicht von vornherein kalkulierbar war. Aber auch hier hat der Gesetzgeber sich Gedanken gemacht und die Gerichte urteilen das auch zumeist so, dass nämlich technische Umstände zum Beispiel ein Flugzeug, da gibt es eine Anzeige im Cockpit, die sagt, hier ist irgendwas rot, mit diesem Flugzeug können wir nicht fliegen, das muss in die Werft, muss überprüft werden. Dann sagt man, ja, da hat die Fluggesellschaft ja noch eine Chance, andere Möglichkeiten für den Transport zu finden, einen Fluggast umzubuchen oder ein anderes Flugzeug aus ihrer Flotte bereitzustellen. Also so außergewöhnlich ist es eben nicht, dass mal eine Kontrollleuchte aufleuchtet. Das wäre zum Beispiel ein Fall, den müsste die Airline innerhalb von 3 Stunden klären, dass der Passagier in dieser Zeit ankommt an seinem Zielort. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Airline entschädigungspflichtig wird und das liegt zwischen 250 und 600 Euro. Klassiker ist natürlich auch ein überbuchter Flug. Man hat mehr Tickets verkauft, als Plätze da sind. Leider aus Sicht der Airline sind alle gebuchten Passagiere gekommen. Gäste mussten abgewiesen werden, trotz einer vorliegenden Buchung. Ja, und wenn Fluggesellschaften dann entweder keinen Ersatzflug haben innerhalb dieser 3 Stunden oder auch den Kunden nicht auf eine andere Airline umbuchen wollen, dann werden sie auch entschädigungspflichtig.
Was sagst du denn, Kurt? Also sollte man es einfach immer mal versuchen, wenn sowas passiert? Also auf jeden Fall versuchen, eine Erstattung zu bekommen. Was mache ich dann am besten? Service-Hotline anrufen oder was schlägst du vor?
Ja, ich glaube, der mündige Verbraucher, der ist auch ein Stück weit in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Das heißt, er muss selber herausfinden, welche Gründe lagen hier denn vor Und inwieweit betrifft es mich? Die 3 Stunden sind sozusagen auch eine klare Linie, und zwar nicht landen am Flughafen, sondern öffnen der Türen. Das haben die Gerichte inzwischen auch rausgefunden. Also man muss auch sich mal auf die Uhr gucken, man muss was notieren, vielleicht auch mit anderen Reisenden absprechen. Und dann gibt es eine durchaus gute Chance, auf die Airlines zuzugehen. Und es manche Airlines zahlen da auch sehr bereitwillig, andere tun sich schwer damit. Deswegen ist das Anrufen bei der Hotline nicht mein Geheimtipp, sondern das wäre wirklich ein Brief schreiben, gern auch per Einschreiben, dann 4 Wochen warten. Und dann gibt es auch für ganz viele Airlines in Deutschland, die sich daran beteiligen, die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Klingt ein bisschen komplex, ist aber eine super Einrichtung, denn dort kann man nach dieser Zeit, nach 4 Wochen, wenn man sich mit der Airline nicht geeinigt hat, einen Schlichtungsvorschlag bekommen. Den kann man annehmen, muss man nicht. Und das Gute ist, dieses Verfahren ist dann gratis. Und man hat übrigens 3 Jahre Zeit, seine Entschädigung einzufordern.
Okay, Kurt, vielen Dank für die Infos an dieser Stelle. Also wir haben mit Kurt Schellenberg, Luftfahrtexperte, über das Urteil vom Bundesgerichtshof heute gesprochen. Und das lautet, wenn Passagiere ihren Flug verpassen, weil an den Sicherheitskontrollen eben gestreikt wird, dann steht ihnen unter Umständen eine Entschädigung zu von ihrer Fluggesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Teilzeit arbeiten, das ist ja inzwischen völlig normal. Teilzeit krank sein? Naja, eher nicht so, ne? Vielleicht ist es aber bald soweit, denn die Ärztevereinigung Marburger Bund, die fordert, dass Ärzte Teilzeitkrankenschreibungen ausstellen können. Verrückte Idee. Verena von Kaltz aus unserer Redaktion hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Also Verena, Teilzeitkrankenschreibungen, wie soll ich mir das vorstellen?
Eigentlich genau so, wie es klingt, dass du nämlich im Fall einer Krankheit nicht den kompletten Tag arbeitsunfähig geschrieben wirst, sondern dass du einfach weniger arbeiten musst. Also zum Beispiel nur 3 statt 8 Stunden am Tag. Und dann früher nach Hause gehen kannst.
Was soll das denn bringen? Also wenn ich jetzt erkältet bin, ja, Nase dicht, alles, dann kann ich erst meine Kollegen vollschniefen, das Dringendste erledigen und dann gehe ich wieder zurück ins Bett oder was?
Nee, genau, für solche körperlich akuten Sachen ist es nicht gedacht. Das hat mir auch Rudolf Henke erzählt, der Vorsitzende des Marburger Bundes.
Also bei der Erkältung ist es ja so, dass die oft mit Fieber einhergeht, und mit Fieber arbeiten gehen ist nicht empfehlenswert, und zwar auch nicht für 3 Stunden. Aber wenn es um Störungen geht, bei denen eine zeitweise Schonung Besserung verspricht, dann sollten Ärzte verordnen können, dass ein Patient 4 Stunden oder 6 Stunden Schonung bekommt.
Und da geht es vor allem eben um psychische Erkrankungen, Depressionen, Burnout, solche Sachen.
Okay. Warum sollen die Ärzte solche Patienten denn nicht komplett krank schreiben? Also ich stelle mir vor, ich meine, das ist ja im Prinzip auch Stress, dann zur Arbeit zu gehen. Ne? Also wenn es dir sowieso schon nicht so richtig gut geht.
Auf jeden Fall, auch je nachdem, was du sozusagen für einen Bezug zu deiner Arbeit hast. Aber anscheinend ist es für den Krankheitsverlauf besser, wenn der Betreffende nicht alleine zu Hause ist, sagt Rudolf Henke, sondern auf der Arbeit erscheint, auch wenn es nur für 2 Stunden ist.
Das kann sich positiv auf den Genesungsprozess auswirken, weil er behält den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist oft stabilisierend. Er behält die Tagesstruktur. Er wird nicht sozial isoliert. Das ist ja insbesondere bei Fällen krankhafter Traurigkeit ein großes Dilemma. Wenn ich dann alleine zu Hause sitze, dann grübel ich vor mich hin, ziehe mich in mich zurück und der Prozess wird schlechter.
Und Rudolf Henke sagt auch, dass da genau das dann zu monatelangen Arbeitsausfall führen kann. Und psychische Krankheiten machen einfach den größten Teil an Fehlzeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus. Das zeigt gerade auch wieder der aktuelle Fehlzeitenreport der AOK, der ist heute erschienen.
Gibt es das denn sonst schon irgendwo, so eine Teilzeitkrankschreibung?
Es gibt es, aber nur nachdem du eine lange Krankheit hinter dir hast und länger aus dem Berufsleben raus warst, zum Beispiel durch eine depressive Erkrankung oder auch durch einen Multiple-Sklerose-Schub. Da gibt es das sogenannte Hamburger Modell.
Ja, genau, so heißt das. Ne?
Damit du dich wieder ins Arbeitsleben eingewöhnen kannst. Da startest du dann zum Beispiel mit nur 2 Stunden am Tag. Mhm. Und wenn du das gut hinkriegst, dann wird es aufgestockt auf 4 Stunden oder auf 6 Stunden, bis du dann irgendwann wieder Vollzeit arbeiten kannst. Damit hat man sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Idee ist jetzt, dass ich im Fall von einer beginnenden psychischen Krankheit, also Burnout oder leichte Depression oder was auch immer, durch eine solche Teilzeitkrankschreibung den Arbeitsalltag behalte, aber eben mit weniger Belastung, und dass ich dann gar nicht so tief abrutsche und auch nicht monatelang ausfalle.
Klingt ja alles ganz gut, aber ich stelle mir vor, dass das im Arbeitsalltag nicht so einfach ist, dann wirklich eben nach 3 Stunden zu gehen, wenn drumherum irgendwie total die Hütte brennt und die Kollegen total gestresst und ich gehe dann nach Hause.
Ja, das stimmt. Also kennen ja auch viele, die Teilzeit arbeiten, dass es echt schwierig ist, sich abzugrenzen und pünktlich Feierabend zu machen in solchen Situationen. Aber so tief in die Detailfragen ist der Marburger Bund noch gar nicht eingestiegen. Den Ärzten ist einfach wichtig, jetzt mal eine Gesetzesinitiative anzustoßen, die eine solche Teilzeitkrankschreibung überhaupt möglich macht. Allerdings habe ich mit Rudolf Henke über einen Punkt gesprochen, der durchaus heikel sein könnte, dass nämlich durch die Teilzeitkrankschreibung für Arbeitgeber und Kollegen eigentlich relativ schnell klar ist, was Sache ist bei dir.
Zugegeben, das ist ein Problem. Wir Ärzte geben in den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gegenüber dem Arbeitgeber nie eine Diagnose an. Aber natürlich würde man, wenn diese Chance, die Arbeitsminderung einzusetzen, sich auf psychische Krankheiten konzentriert, dann würde das bestimmte Schlussfolgerungen ermöglichen. Aber wir würden dabei bleiben, dass die Diagnose gegenüber dem Arbeitgeber nicht dokumentiert werden darf.
Also ich würde sagen, so eine Teilzeitkrankschreibung ist vermutlich vor allem da gut, wo du ein verständnisvolles Arbeitsumfeld hast und nicht als Loser abgestempelt wirst wegen möglicher psychischer Probleme.
Der Marburger Bund schlägt vor, dass Ärzte uns auch stundenweise krankschreiben können, damit wir eben doch noch ein bisschen wenigstens zur Arbeit gehen können. Die Hintergründe dazu habt ihr bekommen von unserer Reporterin Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Chemnitz ist nicht der Mittelpunkt der Welt, auch nicht der Mittelpunkt von Deutschland. Trotzdem gibt es seit über einer Woche eigentlich keinen Tag, an dem nicht über Chemnitz gesprochen wird. Gestern Abend ja das große Wir sind mehr Konzert gegen Rassismus, gegen Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit und auch um zu sagen, alle diejenigen, die ihr euch jeden Tag seit Jahren gegen rechts engagiert, ihr seid nicht allein. Und das ist ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Debatte, denn die Frage ist ja, wie soll es denn eigentlich weitergehen in Chemnitz und in anderen Städten? Was muss passieren in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, damit diese Signalwirkung des Konzerts von gestern nicht einfach so verpufft? Ich habe nachgefragt bei Andreas Zick, der ist Gewalt- und Konfliktforscher von der Uni Bielefeld und ich wollte erstmal von ihm wissen, wie er eigentlich diesen Abend von gestern bewertet. 65.000 Menschen ungefähr waren gestern da beim Wir sind mehr Konzert, haben sich dort gegen Rassismus gestellt. Wie hat er diesen Abend wahrgenommen?
Also ich glaube, erstmal ist das schon eine Ansage, 65.000. Man merkt, wie die Stimmung eben auch ist. Das heißt, da gehen ja Menschen hin und das haben wir da in Chemnitz gesehen, die erstmal mit Protestbewegungen auch hadern. Aber so eine Kulturveranstaltung ist was anderes. Und man merkt, 65.000 ist eine Hausnummer. Das viel wichtigere aber Signal war gestern Abend, dass dort angekündigt wurde, man macht weiter mit den Kulturveranstaltungen. Man ist nicht einmal da und geht wieder weg. Denn das haben wir öfter schon gesehen. Und das war die eigentlich wichtige Ansage. Und das war ein positives Signal. Denn man muss im Grunde genommen ja jetzt kontinuierlich da dran bleiben. Wenn das einmal ist, dann ist es leicht eine Luftblase. Haben wir auch schon erlebt.
Das ist ja eben genau der Punkt. Also was müsste denn jetzt eben darüber hinaus, also eben über dieses große Konzert passieren? Also ganz konkret gefragt, was sollte zum Beispiel jetzt die Landesregierung in Sachsen tun? Was könnte die tun?
Ich glaube, sehr wichtig ist, wir merken an dieser Kulturveranstaltung, Kultur kann eine Brücke sein. Das heißt, wir haben viele politische Verlautbarungen, wir haben viele Reden gehört. Aber auf einmal wird so eine Kulturveranstaltung attraktiv. Da muss die Landesregierung sofort darüber nachdenken, wie kann man das fördern. Wenn man so viele Menschen über Kultur bekommt, das wäre ein Weg. Weil das ist eine Brücke, die jenseits der politischen Linien ist. Und das ist ein wichtiges Signal. Das Zweite aber ist, die Landesregierung muss die Distanz zur Zivilgesellschaft verringern. Wir haben in Sachsen immer wieder erlebt, ja, es gibt große Programme, weltoffenes Sachsen, das unterstützt auch viele Organisationen und Projekte. Das Land ist voll davon, weil man eben so viel Rechtsextremismus, so viel Rechtspopulismus hat. Aber es gab immer eine Distanz zwischen der Leitung der Landesregierung und der Zivilgesellschaft. Und
was heißt denn Distanz? Wie haben Sie diese Distanz wahrgenommen?
Die Distanz ist so, dass die Landesregierung sich sehr schwer tut, an die Seite von zivilgesellschaftlichen Gruppen zu stellen, die sie zum Beispiel für links hält. Das merkt man. Das war in der Vergangenheit immer so. Es gab immer wieder die Diskussion, Zusammenarbeit mit Linksextremen Und dann hat man oft auch als linksextrem Gruppen bezeichnet, die wir nicht als linksextremistisch einstufen würden. Und diese Koalition, das ist hier schwer gefallen. Das liegt ein bisschen daran, dass wir in Sachsen auch wissen, auch im Volk gibt es so noch eine sehr starke autoritäre Vorstellung von Leitung. Also die Staatskanzlei, die hat eben die Kontrolle zu haben. Die Staatskanzlei, auf die guckt man, was sie tut. Nur das bricht langsam zusammen. Die rechtspopulistischen Gruppen und rechtsextreme Gruppen machen gerade vor, dass man so mit dieser Idee, wir haben alles unter Kontrolle, in der Leitung, in der Spitze hat man alles unter Kontrolle, dass das so nicht stimmt und das ist Wasser auf die Mühlen dieser Leitidee, die da oben haben die Kontrolle verloren. Das Zweite ist, man muss immer im Raum präsent sein. Das, was Rechtspopulisten, Rechtsextreme sehr stark macht, ist, dass sie präsent im Raum sind und suggerieren, wir sind im Grunde genommen für dieses Volk da, wir holen euch ab. Da muss man deutlich Ansage machen, man muss aber eben auch immer wieder in dem Raum lokal zeigen, wir holen euch ab bei der Demokratie, wir nehmen euch ernst unter dem Motto der gemeinsamen Demokratie und der Weiterentwicklung der Demokratie in Sachsen. Da kann man deutliche Zeichen.
Herr Zick, Sie haben eben ja schon gesagt, es ist eben jetzt wichtig, dass dieses Signal, was da in Chemnitz von dem großen Konzert gestern Abend ausgegangen ist, dass das nicht einfach verpufft, dass man das im Endeffekt weiterträgt. Gibt es denn eigentlich Beispiele, bei denen nach ähnlichen Vorfällen und anschließenden Solidaritätsveranstaltungen tatsächlich ein Umdenken stattgefunden hat?
Ja, im Grunde genommen, wir gucken jetzt nach dem Umdenken. Wir könnten ja auch die Frage stellen, was wäre eigentlich gewesen, wenn es die vielen Projekte nicht gegeben hätte. Wir wissen in Dresden wir gucken dorthin und sehen immer nur Pegida. Wir sehen aber nicht, was im Umfeld an vielen Projekten dort stattfindet. Wir haben in Sachsen ein Kulturbüro Sachsen. Wir haben eine regionale Förderstelle für Demokratie. Wir haben demokratische Foren. Also da vor Ort sind viele Gruppen dort gerade, wo sich rechtsextreme Strukturen verfestigt haben, die Schlimmeres verhindern. Also da gibt es eine ganze Reihe von guten Beispielen. Das Problem ist, diese guten Beispiele, die lassen sich schwer vermitteln, weil wir gehen davon aus, naja, die funktionieren doch sowieso. Also da gibt es auch ein bestimmtes Interesse daran, jetzt tatsächlich da hinzugucken, wo es nicht funktioniert. Aber das haben wir schon eigentlich flächendeckend. Die sind besser zu vernetzen. Wir haben zum Teil im ländlichen Raum zu wenig Projekte. Wir haben auch Medien, die aus dem ländlichen Raum herausgegangen sind. Das liegt daran, dass sie wirtschaftlich arbeiten müssen. Wir wissen aber, da wo Medien nicht sind, wo demokratische Institutionen nicht sind, da verankern sich insbesondere die Gruppen. Also das gibt es und im Grunde genommen könnte man jetzt ein Mapping machen. Und was Sie fragen, das bringt ja immer wieder auch uns zu der Idee von guten Projekten lernen, gute Projekte einladen, nicht nur die Sorgen und Wutbürger, sondern auch mal die guten Projekte bewusst einladen und berichten lassen, wo sie positiv gearbeitet haben.
Kultur kann eine Brücke sein, das ist ein schöner Satz, den merke ich mir gerne, ihr vielleicht auch. Und die Politik muss aufhören, eine Distanz aufzubauen zu Projekten und Initiativen, die sich gegen rechts engagieren. Das fordert Andreas Zick, der ist Gewalt- und Konfliktforscher, damit eben die positiven Signale vom Wir-sind-mehr-Konzert in Chemnitz gestern Abend nicht einfach so verpuffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.